Patrick, hier, ich habe hier so GPOs. Guck mal hier, da bei der einen ist die von dir, da passt das Namensschema gar nicht.
Ich weise diese Unterstellungen zurück. Unterstellungen sind ein journalistischer Trick. Diese dürften in der freiheitlich-demokratischen Grundordnung nicht vorkommen. Sie hätten mich anders befragen müssen.
Bitte korrigieren Sie das ganz schnell. Ich sage es nochmal ganz schnell. Ich muss hier arbeiten. Ich kann es mir nicht leisten, ständig auf irgendeinen Scheiß zu warten, den die IT nicht auf die Reihe kriegt.
Hallo und herzlich willkommen zur Folge 59 vom Wartungsfenster vom 8. Mai 2024. Mit mir dabei die GPU-Inquisitorin.
Die Claudia.
Und ich bin der Patrick Glückauf. Hallo.
Hallo.
Ja, direkt mal angekackt worden, ne? Zack, brauchst du einfach nur schnell eine GPU beim Kunden, kriegst du direkt auf den Sack. So schnell kannst du gar nicht gucken. Du hast die GPU noch nicht mal gespeichert.
Ja, genau. Aber jetzt haben sie immer nicht passt. Ich
Ja,
bitte dich. Das machen wir ja
ist
nicht umsonst.
wieder die Spinnensinne der Kollegin direkt am Losbimmeln. Das auch, ne? Wenn einer eine GPU baut, die nicht ins Namensschema passt, da.
Ja, da habe ich direkt so eine Erschütterung der Macht übrigens. Herzlichen Glückwunsch nachträglich zum Star Wars Day.
Genau, stimmt, ne?
Ja.
4. Mai. Ich hoffe, den habt ihr alle schön
Ja.
gefeiert.
Auf jeden Fall.
Ja, man kann sich diesem May the Fourth ja gar nicht entziehen. Man wird ja quasi förmlich mit Memes irgendwie überflutet. Wobei ich habe an dem Tag auch herzlich
Ja,
gelacht.
mehrfach, ja. Sind es Memes oder Mems oder Mimis? Man hört alles, ne?
Ich glaube, es sind Memes, oder?
Ja, keine Ahnung. Meine Schwester nennt sie Mimis.
Ja, Ja, nee, meine Tochter hatte ja dann am 4. auch
Ja.
Kommunion. Es
Ja.
war ja für mich eine harte Woche mit 1. Mai Kindergeburtstag und dann 4. Mai Kommunion. Wenigstens hat das Wetter gepasst. Ich war eine schöne Feier, alles gut, aber ne, ich bin ja, also ich finde sowas ja immer anstrengend. Hast du direkt,
Ja,
wenn dann um
trubelig, ne?
Viertel vor acht schon der Friseur an der Tür klingelt, um dann der kurz die Haare zu machen?
Viertel vor acht.
An einem Sonntag.
Boah. Das ist ja ein Unding.
Ja,
Ist ja
aber am
mitten in
Ende
der
des
Nacht
Tages war
quasi
es
sonntags.
war ja doch ganz,
Ja.
ganz nett. Wetter hat auch gepasst im Gegensatz zu jetzt. Ne? Es
Das stimmt, da hattet ihr Glück.
regnet hier mal wieder. Da hatte ich ja letzte Woche hatte ich ja auch dann Schwein. Am Donnerstag gab es ja mich in so einen Hagelschauer reingekommen hier in Köln. Und
Ich habe
weißt du,
ein Video
wenn die
gesehen
Leute
heute. Oho.
schon auf der Straße, auf dem Militärring in Köln unter den Brücken parken, ja,
Quer.
quer, genau, weil da müssten ja dann möglichst viele mit ihren Schrottkarren drunter packen, könnte ja noch einen Hagelschaden geben. Naja, ich finde das halt, also Fahrradfahrer, Motorradfahrer, kann ich ja verstehen, ja.
Ja.
Wer sein Auto bei einem Hagelschauer unter der Brücke parkt und damit auf dem scheiß Militärring in Köln den Verkehr blockiert, den müsste man eigentlich aus dem geschlossenen Auto ziehen.
Wie geht's in deinem Auto?
Ja, ist nix.
Ist nix?
Nee, ich habe
Okay.
das schon das Schlimmste befürchtet, aber nee, ist nix.
Ich habe irgendwie, es war allerdings nicht von diesem Hagelsturm, sondern von irgendeinem letzten, da wurden dann Teslas gefilmt, wo die Heckscheiben geplatzt sind durch den Hagel. Und ich denke, okay, machen die aus Zuckerglas oder
Ja, ist halt ein
sowas?
Tesla, ne? Also man hört ja auch von dem kugelsicheren Cybertruck, der ja quasi alles irgendwie übersteht, aber dann sich bei einer Pfütze irgendwie ins Batteriefach macht oder so. Dann ist die Karre dann auch einfach ausgegangen. Er kann halt nicht jeder Autos bauen. Ne? Ja, also,
Grüße aus
ja.
Deutschland.
Ja. Nein, es tut mir leid. Also, ich kann weder zu den Autos irgendwas sagen, noch mag ich
Nein,
den
ich auch nicht.
deren Chef.
Aber ich war tatsächlich, ich habe noch nie in einem Tesla gesessen, deswegen kann ich da einfach Schulterzucken. Die sind mir vielleicht auch einfach egal.
Ach, ja, ich würde mir jetzt auch, ich finde die halt auch maßlos überteuert und
Ne?
ich meine, ich bin ja nun wahrlich kein Autokonnoisseur, ja, aber ich bin auch niemand, der jetzt mit dem Lineal oder mit dem Spaltmaß Messgerät um ein Auto rumgeht, aber nein, wenn ich so viel Geld für ein Auto zahle, dann haben die
Das
Spaltmaße zu
stimmt.
passen und nicht
Ja.
so auszusehen, als ob das Ding gerade irgendwie aus der rumänischen
Ist ein
Autowerkstatt kommt.
3D-Drucker. Ist dem 3D-Drucker meines Mannes gefallen ist oder so.
Ja. Aber wir müssen an dieser Stelle auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit leisten.
Ja, wir haben ja letztes Mal irgendwie nur was angerissen und dann haben wir schnell was gegoogelt und dann wussten wir aber eigentlich gar nicht so richtig, was darüber zu erzählen.
Ne? Ja, genau. Und zwar möchten wir hier nochmal auf den sogenannten Ameisenbeutler kommen. Also das ist ja ein australisches Beutetier.
Möchtest du noch dazu sagen, warum wir da jetzt drauf kommen, für die, die es nicht mitbekommen haben das letzte Mal? Oder
genau, Ubuntu 24.04 ist raus. Und wir hatten uns dann halt, ja. Wir hatten uns gefragt, welches possierliche Tierchen dieses Mal Pate für dieses Ubuntu-Release Pate war. Und ja, es war der Ameisenbeutler. Und ich hatte noch die steile These aufgestellt, dass es ja Beuteltiere nur auf dem australischen Kontinent gibt und ich kann froh sein, dass meine Eltern oder speziell meine Mutter diesen Podcast nicht hört. Wahrscheinlich wäre ich direkt enterbt worden als Sohn von Zootierpflegern, müsste ich es besser wissen. Nein, selbstverständlich gibt es auch Beuteltiere, die in Ostasien und auch in Nordamerika leben. Zum Beispiel haben wir in Nordamerika das sogenannte Nord- oder Virginia-Opossum.
Das sind auch Beuteltiere.
Das sind auch Beuteltiere, ja. Also das Nord-Opossum ist auch tatsächlich das nördlichste Beuteltier, was es gibt. Ist auch tatsächlich ein Thema für sich. Also wer mal YouTube danach abgrasen will oder TikTok, ne, Opossum-Talk oder
es gibt Opossum-Talk.
Ja. Mir wurde allerdings seitens meiner Mutter davon abgeraten, eine Trashcat, so nennt man ein Opossum auch, als Haustier zu halten. A, leben sie nicht lange, B, neigen sie dazu, in Gefangenschaft fett zu werden. Und bei Wildfängen hat man durchaus auch realistisches Tollwutrisiko.
Jetzt mal hier, wo wir so ganz unter uns sind, hast du das ernsthaft erwägt?
Ich habe durchaus Recherchen angestellt, okay. Ja.
Ja, ich kann mich nur wiederholen. Also ich glaube, deine Katzen wären da nicht so begeistert von gewesen, von dem neuen
Mitbewohner. Die hätten wahrscheinlich gedacht, was ist denn das für eine komische Katze?
Katzen denken doch immer, was ist das für eine komische Katze, auch wenn sie dich angucken oder mich oder...
Ja, das ist ja, glaube ich, der Grund, warum Katzen Menschen gegenüber so ein bisschen so von oben herab, die denken sich, oh, was für ein dummes Katzentier bist du denn?
Ja, genau. Wir sehen für die einfach aus wie sehr ungeschickte, sehr große, ungelenke Katzen.
Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum sie einem dann ständig Mäuse irgendwie hinlegen. Natürlich, guck hier, ne? So macht man das.
Das kann sein.
Wobei ich jetzt dazu sagen muss, dass meine beiden jetzt auch nicht unbedingt geschickter sind beim Mausfangen. Also sie haben es auf jeden Fall nicht geschafft, der Wühlmausplage in meinem Garten Herr zu werden. Ja? Da muss ich dann doch wieder als ungeschickte Oberkatze eingreifen.
Erkundige ich mich jetzt nach einem Update, was die Wühlmäuse angeht? Wir kommen heute auch irgendwann noch zu IT-Themen.
Ich habe auf jeden Fall keine weiteren Pflanzenschäden. Also momentan scheint meine Hecke es dieses Mal zu überlegen. Aber das ist schon so ein bisschen, ich meine, wir sind ja in der Eifel, wir sind ja nicht weit weg von Belgien. Und dahinter ist ja dann Frankreich. Also man könnte jetzt Parallelen zum Ersten Weltkrieg und dem Grabenkrieg ziehen. Ich habe da durchaus meine Probleme mit. Ne? Also an einigen Stellen meines Rasens ist das tatsächlich ein bisschen wie schon Grabenkrieg, weil der Boden an der Stelle einsinkt. Einfach weil er von Tunneln durchzogen ist. Aber nein, ich versuche da tatsächlich mit natürlichen Mitteln der ganzen Sache Herr zu werden. Ja, also ich will da kein Gift oder so auslegen, wobei einige Nachbarn schon sagen, ja, musst du Gift auslegen. Nein, werde ich nicht tun. Ich versuche die halt immer noch so irgendwie zu vertreiben. Ich habe Knoblauch gepflanzt.
Also ja. Mit Klarspüler versucht.
Mit Klarspüler?
Okay, den TikTok-Trend kennst du also noch nicht. Okay, verstanden. Reden wir nachher drüber.
Okay, nein, ich versuch's tatsächlich mit Knoblauch, habe ich jetzt da gepflanzt und ja, allerlei, was so.
Was sie nicht mögen.
Was sie nicht mögen und stinkt. Vielleicht hilft's. Momentan scheint's zu helfen.
Ich halte dir die Daumen.
Ich werde weiterhin Updates geben. Unabhängig davon müssen wir uns nochmal an unsere Community wenden, denn
ja, wir brauchen eure Mitarbeit.
Wir brauchen Anekdoten und versorgt uns doch mal mit Themen, die euch interessieren.
Ja, also ne, wir haben da was vor. Wir wollen jetzt nicht so.
Nicht zu viel teasern.
Aber wir brauchen mal eure Anekdoten. Also es können so Facepalm-Momente gewesen sein, wo ich dachte so, boah, ich mache jetzt was mit Holz und kleinen Tierchen, das hat keinen Sinn mehr in der IT.
Den haben wir ja quasi ständig.
Den haben wir quasi täglich, also nur so. Ne? Ja, erzählt mal was oder stellt mal Fragen oder genau.
Schmeißt das mal in die Telegram-Gruppe, meldet euch per Mail, meldet euch per Mastodon, was auch immer. Mhm. Ne? Lasst uns was zukommen und dann haben wir da was ganz Lustiges geplant. Mhm. Ich habe auch was ganz Lustiges geplant, denn ich habe mir überlegt, ich hatte erst überlegt, ob ich euch hier im Office in den Wahnsinn treibe, und dann dachte ich mir, das ist vielleicht, dafür bin ich zu selten hier, also treibe ich die Familie in den Wahnsinn. Wie stehst du zu mechanischen Tastaturen? Okay, das ist
also so laut wie meine zu Hause ist, habe ich mir sagen lassen, könnte die quasi ja schon mechanisch. Nein, ja.
Ich hatte ja selber lange Zeit so eine Original IBM mit, ne, noch mechanischen Tasten. Die habe ich halt so lange mitgezogen, bis dann halt so DIN auf PS2 auf USB irgendwie nicht mehr funktioniert hat. Mhm. Und ich bin ja seit doch relativ langer Zeit Benutzer einer MX Keys, zumindest zu Hause. Und das ist ja eigentlich das krasse Gegenteil einer mechanischen Tastatur. Mhm. Ne, weil die ist ja Low Profile, wenig Tastenhub. Ich finde die auch eigentlich ganz angenehm, aber ich hatte dann letztens die Gelegenheit, dann doch mal wieder auf einer mechanischen Tastatur ein bisschen rumzuklickern, und ich dachte mir, das ist ja eigentlich schon ganz geil. Und der Christian vom Focus on Linux Podcast hat ja durchaus auch einen Hang zu mechanischen Tastaturen. Und dann hatte ich da mal ein bisschen rumgefragt und bekam die Empfehlung für eine Tastatur von Keychron. Und dann habe ich ein bisschen hin und her, weil ich so, hatte sie dann schon im Warenkorb und habe dann da quasi noch einen ganzen Tag drüber gehirnt, ob ich dazu schlagen soll oder nicht. Und ja, ich bin jetzt Besitzer einer Keychron K4 Pro. Das sind so 96% Layout. Also das ist quasi mit Nummernblock, aber alles ein bisschen zusammengeschoben. Mit Keychron K Pro Mechanical Brown Switches. Also taktil, aber nicht ganz so clicky. Ja,
okay.
Ist also durchaus angenehm auch vom Geräusch her, wobei es natürlich dann direkt zu Hause so, ne, was ist das? Eine neue Tastatur? Das wird dann noch akzeptiert, aber als ich das erste Mal da reingetippert habe, kam direkt jemand so, was ist das? Ist das eine Schreibmaschine? Naja, die MX Keys wird jetzt demnächst dann hier ins Office umziehen. Aber eine Sache tatsächlich,
mit Kabel oder ohne?
Nein, die MX Keys ist ohne. Die hat ja diese Logitech Unify Receiver. Ja. Das ist ja so 2,4 Gigahertz Technik. Das funktioniert. Aber da bin ich reingestolpert, weil ich hatte natürlich die Keychron erstmal schön per Bluetooth gekoppelt, weil ich habe ja gerne so
kabellos. Wenig, ja.
Mhm. Das ist nur blöd, wenn du ein Power-On-Kennwort hast, weil da funktioniert nämlich kein Bluetooth. Naja, jetzt hängt ein USB-C-Kabel dran. Bist du eigentlich mal in das Rabbit Hole Coiled USB-C-Cable gefallen?
Das ist ein Rabbit Hole?
Ja.
Moment.
Ja.
Also ich weiß es nicht, ich kenne, der Begriff sagt mir so nichts, aber ich stelle mir vor, dass es diese Entstör...
es sind quasi diese aufgerollten Spiral-USB-C-Kabel.
Ach so, quasi so die alten Telefonschnuren oder wie heute jetzt das Headset vor uns.
Pass auf, gibt es aber auch in sehr edel, so mit Geflecht drumherum und aufgerollt und abgewinkelten Stecker. Und das Lustige ist, jetzt könnte man ja sagen, das ist ja ein Spiralkabel, das kann man ja auseinanderziehen. Nein. Da gibt es dann noch in Metall ausgeführte Endstücke an diesem gekeulten Stück. Ja, du hast dieses gekeulte Kabel, da geht dann das USB-C-Kabel quasi in die Tastatur. Ja. Und am anderen Ende dieser Kabelwurst ist ein Metallstecker ausgeführt, wo du dann ein anderes normales USB-C-Kabel dran steckst, um es zu verlängern.
Und
die einzige Erklärung, die ich habe, ist, dass man, weil dieses gekeulte Kabel auf dem Schreibtisch so schön aussieht.
Für uns Xennials, für die Boomer, für die Gen X, die können halt einfach nicht ohne Coiled-Kabel, geben wir es doch zu. Wir vermissen auch alle die alten analogen Telefone, wo wir das an den Hörern noch dran hatten.
Aber bitte mit diesem komischen Ding, was dann automatisch sich mitdreht, um das Kabel dann zu entdrehen.
Erinnerst du dich nicht mehr dran, wie du dann früher den Telefonhörer ab und an einfach mal so
einfach
in der Luft
hängen lassen, damit er sich
entdreht. Mal entdreht? Ja. Genau, ja, wir erinnern uns alle daran. Das zeichnet uns Xennials übrigens aus, ne?
Also ja, Xennials, wir kennen Telefone die, halt noch mit Kabel, ne? Ne,
die den Begriff noch nicht kennen, das ist so zwischen Gen X und Millennials.
Wobei, also wir hatten uns ja auch drüber unterhalten und ich konnte mit diesem Begriff ja erst gar nichts anfangen, aber ich habe gehört und habe gesagt,
wir sind 100% Xennials.
Ich fand das nachher sehr einleuchtend. Ja, ja gut, so. ich muss ja auch akzeptieren, ich bin mittlerweile einfach alt.
Ja, ich bin ein alter, weißer Mann. Ich bin 5 Tage älter, jünger, also von daher, nee, du bist ein bisschen älter als ich, aber nicht viel.
Nicht viel. Ja, wir sind alte, weiße, ja, ich soll jetzt nicht sagen Männer, das stimmt ja nicht.
Danke.
Ja, auf jeden Fall, Keychron, wenn ihr das hört, also eigentlich so eine Art Logitech 2,4 GHz Unify-Empfänger, das wäre cool an euren Tastaturen. Damit könnte ich was anfangen. Dann werde ich dieses Kabel auf meinem Schreibtisch wieder los. Ich finde das schon ein bisschen.
Ja.
Also, es ist. Ja.
Ja, ich habe. Ja, Moment. Ich habe mich ja letztens, also, letztens ja, mein Büro neu gemacht.
Was wäre denn die Alternative gewesen, Claudia? Was wäre die Alternative gewesen statt einem USB-C-Kabel?
Wie statt einem USB-C-Kabel?
Das Power-On-Kennwort rausnehmen.
Nee, das ist ja keine Alternative.
Ja, guck, siehst du? Da.
Das ist doch keine Alternative. Nein, aber ich kenne das Problem schlichtweg nicht, weil ich nie eine Bluetooth-Tastatur hatte. Weil ich immer dachte, nee. Da bleibe ich bei Kabel, da bin ich altmodisch. Dass ich mal eine,
ist das so wegen den Latenzen?
Ich glaube, du tippst viel schneller als ich.
Ist das so?
Ich glaube ja.
Also,
ja, oder inzwischen weiß ich nicht. Also,
ich kann ja tatsächlich 10 Finger blind.
Ja,
und
ja,
ich finde das, also das ist sehr lustig. Manchmal habe ich das ja, dass ich dann einfach weiterschreibe und Leute angucke. Und ich finde, viele Menschen können damit nicht umgehen. Die finden das verstörend.
Hast du richtig 10 Finger tippen mal gelernt?
Nein.
Nee, ne?
Nein.
Auch so
selber beigebracht.
Intuitiv.
Nein, also meine Frau ist Kauffrau für Bürokommunikation. Die hat früher im Sekretär, die kann auch Steno, ja. Mhm. Also die kann 10 Finger, die hat das auch wirklich gelernt, die kriegt auch noch mehr Anschläge als ich hin. Was ich mache, ist irgendwie 10 Finger.
Irgendwie unkoordiniert, aber es klappt, ne?
Genau, es funktioniert. Es ist 10 Finger und es ist blind ohnehin gucken, aber das ist nicht, also ich habe nicht diese Fingerhaltung, wie man sie dafür eigentlich haben müsste.
Ja, genau. Wir werden wahrscheinlich irgendwann, ich weiß nicht wann, in dem Alter, wie wir sind, ist es wahrscheinlich nicht mehr allzu lang hin, aber wir werden wahrscheinlich irgendwelche Fingerhaltungsschäden bekommen, weil wir das nicht anständig gelernt haben.
Ich meine, ich bin ja jetzt schon einer von denen, ja, mit einer mechanischen Tastatur. Du bist herzlich eingeladen, mit in dieses Rabbit Hole reinzuspringen, ja. Also den Klickler-Kack-Podcast kann ich dir empfehlen. Da kannst du dir auch mal ein paar Tastaturen mal so angucken. In den Shownotes ist da häufiger was verlinkt. Es gibt schon lustige Tastaturen, definitiv. Wie stehst du denn zu diesen ergonomischen, diese angewinkelten?
Ah, nicht meins. Da hatte ich früher mal eine. Das bringt mein Tippmuster durcheinander.
Meine Schwester kann das ziemlich gut damit umgehen. Ich kann das gar nicht.
Ja, dafür ist mein System halt zu wenig System. Also es ist zu fragil. Ich muss schon irgendwie, ich tue mich dann schon schwer genug, wenn ich zwischen unterschiedlichen Modellen von Tastaturen dann einmal die Position für meine, die offensichtlich nicht das erlernte 10-Finger-Tipp. Grundposition meiner Finger. Auch wenn so Kleinigkeiten, ne, wenn dann irgendwie so die Steuerungstaste so geringfügig anders ist, da kriege ich dann schon immer Probleme.
Da kriegen ja ganz viele Leute Plack bei Lenovo, weil die diese FN und Steuerungstaste vertauscht haben. Mhm. Und viele Leute hauen dann halt immer, weil außen ist dann halt Final Function Key.
Als ich das Lenovo hier, hier das erste Mal hatte, dachte ich, ich werde wahnsinnig, weil davor hatte ich nämlich einen HP ProBook und da war es genau andersrum mit der Funktions- und der Steuerungstaste.
Ja.
Das hat ein Weilchen gedauert.
Genau, also man kann das im BIOS tauschen. Also
das ja, jetzt Function- nicht mehr. Jetzt habe ich mich dran gewöhnt.
Vielleicht kann ich das mit einer Intune-Policy machen, um dich zu ärgern. Tatsächlich hat Lenovo das bei neueren Modellen jetzt wieder geändert. Also ich glaube, das X1 Carbon Gen 12, also das ist 2 Generationen, ich habe ja einen Gen 10 und ich glaube im Gen 12 ist das getauscht. Also ne, Function Key innen, Steuerung Key draußen.
Mhm. Okay.
Wahrscheinlich gibt es dann im BIOS die Funktion, die auch wieder zu tauschen, für die Leute, die sich schon dran gewöhnt haben.
Ah, oh Mann.
Menschen sind solche Gewohnheitstiere.
Ja, ja.
Ne? Man kann das nicht anders sagen. Aber Gewohnheitstiere ist eine wunderbare Überleitung. Wir sind ja auch so Gewohnheitstiere, was so Equipment und Lizenzierung angeht.
Ja, ja, ja,
und
ja.
Ich meine, Jetzt 7. Mai, also die ganze VMware to Broadcom Migration ist durch, ne? Alles nutzen.
Ich hoffe, ihr habt das alle gemacht, ne? Da draußen.
Ich hoffe auch, ne? Also sollte ja eigentlich jeder Mails bekommen haben, was zu tun ist. Aber darum soll es gar nicht gehen, sondern es soll darum gehen. Ich meine, gut, bei Virtualisierung, dass wir da jetzt auf Subscription-basierte Modelle gehen. Bei Betriebssystemen, bei Office, alles ist jetzt eine Subscription. Und eigentlich, was haben wir uns vor Jahren über Cisco Meraki das Maul zerrissen mit den Access Points mit Subscription-basierten Lizenzmodellen? Und was soll ich sagen? Hast du dir mal die neuen Aruba der 700, also die Aruba Access Points der 700er Serie angeschaut?
Ja, also müssen wir vielleicht noch ein bisschen ausholen, warum haben wir denn vor ein paar Jahren noch über Meraki die Nase gerümpft?
Weil es scheiße ist?
weil wir halt HP und Aruba-Kinder sozusagen sind und die hatten halt immer Local Management, IAP-Cluster, Controller, konntest du ja alles machen. Und ja, da gab es irgendwie diese Cloud-Lösung von HP, hier so Aruba Central, musste man aber nie. Da bin ich letztens gestolpert über diese neuen Access Points. Die gibt es ab Juli, glaube ich.
Ich glaube, ab Juli sind sie bestellbar, wobei ich jetzt tatsächlich gar nicht weiß, wann die ausgeliefert werden. Also bestellbar ziemlich sicher
bestellbar,
Juli 2024, ja.
Genau, und da steht, wenn du dir die anschaust, ne, da steht unten Supported Software Versions, Aruba Networking Wireless OS 10.7.00 und dann denkst du noch so, Moment, Version 10, da muss man auch immer aufpassen, ne, dass man nicht irgendwie versehentlich die IAPs beim Kunden auf Version 10 sieht, weil die sind nur Central basiert. Mhm. Ne, das heißt, die haben ein runtergestripptes Betriebssystem, weil die Cloud Management haben.
Genau, Aruba Central ist halt HPEs oder Arubas Cloud Management Plattform für ihr ganzes Network Zeug.
Mhm. Es gibt einen Cloud. Es gibt das Ganze, weil nicht jeder mag ja Cloud, ne? Es gibt Aruba Central ja auch on-prem. Das existiert. Das haben sie, glaube ich, mal irgendwann angekündigt, dass sie es nicht mehr machen wollten.
Gibt es das noch?
Effektiv gibt es das aber wohl noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das im Konfigurator, ich habe es jetzt nicht mehr aktuell gesucht, aber man liest darüber noch auf der HPE-Seite. Insofern, es gibt also Aruba Central On-Prem oder es gab es, wir sind jetzt gerade offensichtlich nicht ganz so sicher, auf Hardware-Nodes. Das heißt, das hast du auch nie irgendwie als virtuelle Appliance oder sowas bekommen. Das wäre wahrscheinlich zu einfach gewesen, das hätten dann alle gemacht. Ne? Du musstest Hardware-Nodes kaufen, ganz bestimmte. Das waren dann so DL360, Gen 10.
Gen 10 Plus, genau, ähnlich wie die ClearPass Hardware-Appliances. Mhm. Das sind ja, glaube ich, auch 360er.
Genau. Und es gibt auch noch, also ursprünglich waren das irgendwie 256 Gig RAM und keine Ahnung, 3, schlag mich tot, Terra lokaler Plattenplatz. Und es gibt eine neuere Variante von diesen Nodes mit 512 Gig RAM. Insofern glaube ich, ganz tot ist das Thema noch nicht. Jedenfalls, so mit einem so einem Node kannst du halt so bis zu 1600 Access Points und 400 Switches verwalten und du kannst maximal 7 Stück davon clustern und kannst damit 25.000 Access Points und 7.000 AOS oder 4.000 AOS CX Switches verwalten.
Moment, einer kann 1600 beziehungsweise 400 Switches, aber 7 schaffen dann 25.000? Irgendwie geht sich die Mathematik für mich nicht ganz so aus.
Liest sich irgendwie komisch, ne? Also das ist der Mixed Mode, ne?
Ein 360er, das sind ja jetzt keine lahmen Kisten. Also gut, da jetzt müsste man mal genau gucken, was steckt da an CPUs dran. So 1600 Access Points oder 400 Switches, das macht mich jetzt, das finde ich jetzt ein bisschen, bin ich jetzt ein bisschen underwhelmed, weil, jetzt mal so ganz dumm daher, weil 1600 Access Points, 400 Switches, die hast du in einem größeren Deployment ja schnell schon mal. Gerade wenn du jetzt sagst, du machst zum Beispiel Häuser übergreifend. Ne? Also wir haben das ja zum Beispiel im Healthcare-Umfeld, haben wir das ja durchaus, du hast mehrere Krankenhäuser. Es gibt halt eine einheitliche Linie für Access Points, für Switches. Und dann hast du halt mehrere Häuser zusammengefasst und die hängen dann halt an einem so einem Ding dran. Und 400 Switches, also ganz blöd. Also wir beide kennen Häuser, da haben wir locker allein 100 Switches in einem Haus.
Ja. Also ich finde das auch nicht gerade umwerfend. Ja, und das Zeug ist halt auch echt nicht billig, ne?
Ja gut, ich meine, die Hardware, die ist sicherlich zu einem gewissen Teil subventioniert, aber ich glaube, wir haben jetzt hier einen Listpreis von über 60.000, ne? Jetzt ist natürlich die Frage, wie ist
für
das?
Für einen Note.
Für einen Note, ne? Wie ist das diskontiert? Ist schwierig zu sagen, ja, hängt auch mal von der Größe ab.
Und Subscriptions kommen da oben drauf. Das heißt, du brauchst auch für deine On-Prem-Installation brauchst du auch Subscriptions, damit sie weiterläuft. Mhm. Das darf man auch nicht vergessen. Es ist halt nur nicht in der Cloud.
Ja gut, das ist dann wirklich für die Leute, die sagen, Cloud ist böse. Ne? Mhm. Aber trotzdem hast du ja dann diesen Subscription-Zwang. Und ja, das ist schon
Ja, aber total uninteressant, ich sag mal, für so SMB-Kunden oder so, wenn du mich fragst.
Nee, definitiv nicht. Ja. Definitiv nicht. Also das ist was, also oder du bist zum Beispiel MSP. Ne? Also du bist Managed Service Provider und hast dann halt so eine ganze Infrastruktur für mehrere Kunden oder du bietest einfach nur die Plattform an. Dann wäre das vielleicht auch noch was. Unabhängig davon, ne? Ja. Du buchst keine Subscriptions, zack, das Zeug ist direkt gebrickt.
Ja, ja,
und,
ja.
Das finde ich dann schon
Ja, also unabhängig auch davon, ob du es on-prem machst oder in der Cloud.
Genau, du musst halt
Und was mich halt jetzt echt verblüfft, weil die Aruba Access Points hatten halt bislang immer verschiedene Modi. Ne? Du konntest die halt entweder über Central verwalten oder du konntest die lokal als IAP-Cluster oder an einem WLAN-Controller.
Solange die liefen, haben die funktioniert. Ja, ich habe zu Hause auch zwei, drei 205er rumliegen. Mhm. Also die könnte ich jetzt einstecken, die würden sofort laufen.
Ja, klar. Ne, da kommt nichts dran, da musst du nichts verlängern. Ne, klar, musst du halt höchstens den Support verlängern, wenn du brauchst. Aber
ja, wobei ich glaube, die 205er sind mittlerweile auch End of Support.
Ja, die sind auch End of
Support. 305 glaube ich noch nicht. Aber
ich wusste ja nicht, dass du so alte zu Hause hast.
Ja, ich kann mir halt nicht mehr leisten.
Ja, jedenfalls, ne, die neuen, hier die Wi-Fi 7 unterstützen, wer es braucht. Ne, Wi-Fi 7, die 700er Serie. Da steht nichts mehr von InstantOS. Hm. Also entweder die kommen noch, also entweder da kommt es dann nochmal ein anderes Modell oder eine andere Serie, irgendwie 710er oder sowas, die dann wieder mit Instant funktionieren.
Ja, aber die müsste dann ja schon dediziert dafür sein, ne?
Ja, wäre schon, würde mich jetzt auch wundern, aber mich wundert sonst halt dieser Move, ne, dass HP sagt, so, du machst das jetzt hier mit Cloud-Management und Subscription oder du lässt es bleiben.
Ja, vor allen Dingen, also wenn man jetzt zum Beispiel sich mal diese ganze Instant-On-Serie anguckt, da hat HP ja auch gesagt oder Aruba, okay, das ist halt für unsere Clients und SMB-Kunden, ne, das ist halt dann Zeug, was, ja, du kannst auch das Zeug local managen, aber typischerweise Instant-On an die Instant-On-Plattform beim Aruba gebunden.
Die Access Points, glaube ich.
Nicht mehr, ne?
Die kannst du nicht
Switches lokal. Noch, ja.
Switches, ja.
Aber das ist halt Zeug für Clients und SMB-Kunden, schön easy zu managen über eine Cloud-Plattform, alles schick. Aber bei denen, vor allem die 700er, das ist ja auch dann schon eher oben im Regal.
Nee, ist einfach nur das Neuere, ne? Also 730er sind das genau genommen, die sie da anpreisen. Also du hast ja jetzt immer so die Modelle aufgebaut, so Entry, ne? Du hast ja die, also die 200, 205er, 210er, 300er, 305, 315. Dann kam jetzt die 500er Reihe und ich meine, also gab es eine 600er? Jetzt bin ich gerade sehr
unsicher. Ja, ziemlich sicher.
Ja.
Also, muss man klar sagen, wir die 500er sind so unsere Brot- und Butter.
Ja, ja, das sind jetzt die Brot- und Butter 505er oder 515er.
Genau.
Genau. Das sind halt die normalen, in Anführungsstrichen, und halt für den Industrial-Bereich hast du noch irgendwie 565. Aber ich sag mal, die High-Density-Modelle, die haben wir eigentlich auch nie im Einsatz bei Kunden.
Wobei ist auch schon lustig, ne? Wi-Fi 7, also ich meine, ich glaube aktuell ist, glaube ich, so das Latest and Greatest irgendwie so 6E, ne? Dass da überhaupt noch was nach oben geht. Ich meine, ne, zum Beispiel, ne, du hast gerade die 515er, die können ja auch schon 2,5 Gigabit und haben auch, glaube ich, zwei Ports mit 2x2,5 Gigabit, ja, einfach um dann da überhaupt die Bandbreite dann rauszukriegen. Aber wer nutzt das denn? Also mal ehrlich, nee, ne? Das ist eher schon.
Also Leute sind froh, wenn sie ein stabiles WLAN haben, ob die da jetzt irgendwie keine Ahnung, ne, 400 Mbit oder keine Ahnung.
Für das bisschen in Teams-Meetings rumpimmeln und Katzenvideos gucken, genau. Tut's das alles.
Genau.
Nee, also tatsächlich.
Sag mir ehrlich, also bei welchem Kunden hast du auch das Gefühl, ja, wobei es gibt Kunden, wo man sagen kann, da läuft kritische Infrastruktur auch über das WLAN. Ah,
weiß ich nicht. Wo denn?
Wichtige Infrastruktur, Krankenhäuser.
Ja gut, natürlich gibt es zum Beispiel mobile Röntgengeräte zum
ja,
Beispiel.
Genau.
Ne? Wobei, da ist jetzt auch so eine Röntgenaufnahme EKGs. Ist jetzt auch nicht so groß. Ne? Da das kriegst du wahrscheinlich auch da relativ entspannt drüber. Ne?
Ja, und ne, die Dinger, wenn es richtig läuft, dann wird das ja eh erstmal gepuffert und dann halt.
Genau, richtig.
Ja, zwischengespeichert und dann halt bei der
und
nächsten.
Ich weiß nicht, also ich habe jetzt noch kein CT, MRT oder PET gesehen, was irgendwie nur so eine Wi-Fi-Uplink hat.
Ja, nee, ja.
Ich hätte gerne mal hier diese 2000 Scheibenaufnahme aus dem CT hätte ich mal gerne über WLAN geschoben.
Genau. Und ich möchte bitte dabei das Mausrad drehen können und dann sollen
ruckelfrei
Sie
bitte.
Ruckelfrei.
Ruckelfrei muss
über
das sein.
Genau.
Ja, der Radiologietest.
Ja, nein, also da bin ich vielleicht altmodisch, aber wir haben ja eben schon festgestellt, dass wir halt einfach auch alt sind, aber ich würde niemals raten, kritische Infrastruktur über WLAN laufen zu lassen.
Niemals.
Aber
niemals.
Das
immer
ist nur
Kabel.
Meine Meinung.
Immer. Also, nee, da bin ich tatsächlich auch altmodisch. Ich meine, wenn ich zu Hause jetzt bei mir mal in mein Heimnetzwerk gucke, da pimmelt schon verdammt viel im WLAN rum.
Ach Gott,
aber,
ja, dein Heimnetzwerk ist aber, es tut mir leid, es ist keine kritische Infrastruktur.
Was?
Also, gut, klar, wenn es WLAN nicht funktioniert,
auf,
dann
ey,
hast du keinen
dir,
schönen Tag.
Dir wünsche ich auch mal so 2, 3 Teenager, wo dann das WLAN nicht geht. Die schicke ich zu dir. Wenn die bei mir auf der Matte stehen, dann sage ich auch, Moment mal, ich gebe dir gerade mal hier eine Telefonnummer, rufst du mal an und dann kannst du dir der Tante mal dein Leid klagen. Nein, so schlimm ist es noch nicht. Wobei meine älteste Tochter nach den Sommerferien 6. Klasse kriegt ein iPad. Dem fiebert die ja schon total entgegen, ne? Ich glaube, dann, es wird ja nicht bei diesem einen iPad bleiben, weil ich habe ja dann noch eine andere Tochter, die gesagt hat, oh, die hat ein iPad, ich will auch ein iPad haben. Oh. Das ist echt, also, ne?
Also, keins übrig.
Kein Kunde hat solche krassen SLAs wie Familie.
Ja, das habe ich zu Hause zum Glück nicht so.
Gut.
Weniger Stress. Ich habe genug mit den eigentlichen Kunden. Nein.
Ja, vor allen Dingen mit denen, die April-Updates installiert haben.
Ja, oder die, genau.
Was ist passiert? Was ist mal wieder kaputt gegangen?
Nichts ist kaputt gegangen.
Moment.
Wir wissen nicht. Ich sehe nichts. Also hast du irgendwas mitbekommen bei irgendeinem Kunden oder bei uns, dass irgendwas kaputt gegangen ist durch die April-Updates?
Nein, aber wir haben Indizien.
Ich weiß nicht. Also nach den März-Updates, da ist was kaputt gegangen. Das haben wir ja sogar gesehen. Ich weiß nicht, ob er, haben wir darüber hier erzählt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Da hatte sich schon mal der Elsass-Prozess auf die Nase gelegt auf Domain-Controllern.
Ja, aber auch wieder nicht auf allen, ne? Irgendwie sehr unspezifisch.
Ein bisschen unspezifisch, aber ich habe es tatsächlich einmal an einem unserer Domain-Controller gesehen. Das war schon ein bisschen creepy, was dann passiert,
ja,
wenn der Elsass sich auf die Nase legt. Ich bin ja mit meinem Admin in den Protected Users. Und ich kann eigentlich von meinem Notebook, wenn ich nicht mit dem UPN meines Domain-Admins arbeite, komme ich nicht mit Kerberos auf den Domain-Controller direkt drauf. Von meinem Notebook, was ja nicht in der Domäne ist, weil wir haben ja Intune-Management, habe ich halt kein Kerberos dazwischen. Das heißt, mein Protected User kann sich dann so, wenn ich, je nachdem wie ich es formuliere, nicht auf dem Domain-Controller anmelden. Wird halt abgelehnt. Mhm. Ist ja so gewünscht. Das hat er nicht getan in dem Moment. Wenn der Elsass sich auf die Nase legt, war die Anmeldung erfolgreich. Ich habe ein Bild bekommen. Ich habe ein RDP-Bild, ich habe ein Hintergrundbild bekommen, beziehungsweise es war schwarz. Mhm. Und da sah es so, wie sich Teile von der Taskleiste aufgebaut haben. Und dann gab es so eine unspezifische Fehlermeldung und dann kam es noch eine unspezifische Fehlermeldung und dann war die RDP-Sitzung weg. Also es ist nicht so, also das, da sind Teile dabei gewesen, die haben mir kein gutes Gefühl gemacht.
Ja, weil interessant ist jetzt das mit den aktuellen April-Updates, also konkret geht es hier um den KB 503-6909 für Windows Server 2022. Ich weiß nicht, ob andere Windows Server-Versionen auch betroffen sind.
Ja, alle.
Scheint es wohl so zu sein, dass man auf Domain-Controllern einen signifikanten einen signifikanten Zuwachs bei NTLM-Authentifizierungsverkehr sieht.
Genau. Also wenn man das Update auf Domain-Controllern installiert hat, was ich jetzt total interessant finde, weil entweder ist dieser Traffic doch da oder er ist nicht da. Und wenn der da ist, warum wurde er denn vorher nicht gelockt? Das sind so kleine Fragen, die werden aber nirgendwo mal geklärt. Woher kommt denn dieser Anstieg an NTLM-Authentifizierungstraffic? Ist ein bisschen komisch. Es gibt noch die kleine Einschränkung, dass das besonders auffällt in Umgebungen, wo es ein, und jetzt Obacht, das ist die Formulierung von Microsoft, ja? Es ist die von Microsoft. Bevor du jetzt hier wieder mich zum Phrasenschwein, das Phrasenschwein rausholst und ich da wieder 5 € reintun soll. Nein, Deployments, wo es eine kleine Anzahl PDCs gibt, die eine große Anzahl DCs oder RODCs versorgen.
Boah, da muss ich ja schon wieder schwer atmen.
Da muss
atmen,
ich eher schwer atmen, weil, also die ursprüngliche Formulierung war übrigens, wo es nur einen kleinen Anteil PDCs gab. Und ich dachte so, was, dieser Satz ist auf so vielen Ebenen falsch. Weil, Prozentsatz wovon?
Genau, weil es gibt ja keine PDCs mehr. Es gibt ja noch eine Flexible Single Master Object Role.
Ich weiß, aber es gibt einen
PDC-Emulator.
Es gibt einen PDC-Emulator. Nehmen wir doch mal an, dass derjenige, der es geschrieben hat, das Wort Emulator vergessen hat. Aber es kann doch eh nur einen geben in der Domäne.
Also naja, einer ist ja eine Small Number.
Ja, eins ist immer eine Small Number. Ich glaube, das Problem entsteht dann, wenn dahinter 10 andere DCs stehen, die das der eine PDC-Emulator versorgen soll.
Ja, aber also was wir ja vermuten ist, dass das irgendwas alles miteinander zu tun hat. Ne? Mhm. Also man findet ja auch nicht so genau raus, woher dieser NTLM-Traffic kommt. Man sieht halt nur, dass es offenbar ein Fallback, also dass Kerberos in die Hose geht und es dann irgendwie ein Fallback auf NTLM gibt.
Ja, wobei, das weiß ich nicht. Das habe ich nirgendwo gesehen. Das ist genau mein Punkt, was ich sage. Also ich. Du denkst jetzt an eine andere Sache.
Ich denke an eine andere Sache. Wer sagt denn, dass das nichts mit diesem Elsass Memory Leak zu tun hat?
Ja, ist schon länger. Das Problem besteht schon länger. Wir denken gerade beide ohne Worte an einen bestimmten Kunden mit einem bestimmten Problem. Passiert
so,
das schon mal.
Ja, nee, das habe ich jetzt tatsächlich da, da nicht.
Aber auch hier gilt übrigens im schlimmsten Fall, dass auch der Elsass-Prozess sich wieder aufhängt, unter der Last dieser ganzen NTLM-Authentifizierung. Ja, Microsoft arbeitet an einem Fix.
Genau, aber vielleicht hat es auch einfach was damit zu tun, dass sie ja in 20 Server 2025 und Windows 11 angekündigt haben, dass sie gerne mehr Kerberos und weniger NTLM machen wollen und sie möchten gerne NTLM ausrotten.
Ja, ne, da haben wir, glaube ich, auch schon mal von erzählt. Ich weiß,
Folge 53. Cloud muss sexy sein.
Ja, genau, ne, da hatten wir davon berichtet, irgendwie von Server 2025 und es sagt ja keiner, dass sie nicht bestimmte Änderungen auch backporten auf Server 2022 und genau. Und da gab es nämlich auch in einem Blogpost von Microsoft den schönen Satz: In addition to expanding Kerberos scenario coverage, we are also fixing hard-coded instances of NTLM built into existing Windows components. Und Leuten wie uns fällt dabei immer direkt die Kinnlade runter. Nein, es ist überall das Gleiche. Hard-coded instances of NTLM.
Ja, da hat man wahrscheinlich noch irgendwie NT4-Code irgendwo mitgeschleppt. Man weiß es nicht. Aber an der Stelle dann auch nochmal der Hinweis auf zwei Updates, nämlich einmal für Windows 11 und einmal Windows 10, nämlich die KB 503-6893, das ist der für Windows 11 und das KB 503-6892, das ist für Windows 10. Wenn ihr VPN-Verbindungen mit dem nativen VPN-Client von Windows 10, Windows 11 nutzt, dann kann es sein, dass ihr da Probleme bekommt. Denn es scheint so zu sein, dass es dann Verbindungsabbrüche gibt, beziehungsweise die VPN-Verbindungen langsam sind. Jetzt muss ich dazu sagen, wir benutzen ja auch den, den IKV2 Client in Windows 11 und ja, wir sehen es nicht.
Wir sehen es auch nicht. Ich habe es auch jetzt bei keinem Kunden bewusst gesehen, also zumindest wäre es nicht bei mir angekommen.
Ja, diese ganzen Kunden, die das haben, die melden sich halt alle immer nur bei Günther Born direkt über Facebook.
Wir haben beide diesen Artikel gesehen, oder? Ja.
Ja, er hatte auch wieder einen ganz lustigen Artikel zu angeblichen Single Sign-On Problemen mit Microsoft Teams. Und ich finde das faszinierend. Also der Mann scheint...
Der zieht die aber auch an, oder?
Der scheint die auch alle anzuziehen. Auf jeden Fall melden sie sich alle anonym in seinem Blog, anonym per Mail oder auf seiner Facebook-Seite.
Der hat auch irgendwie so ein, der hat auch irgendwie so ein Problem, seine Followerschaft ist, glaube ich, so die winzig Weich-Fraktion teilweise. Ne? Also ich habe so, da teilweise so auch
Boomer-Admins.
Ja, Microsoft forciert den Authenticator, aber wer weiß, was da für ein Tracking-Code in der Authenticator-App, es war ein Leserbrief, ja, wollte ich mal. Eine Leser-Mail oder ein Kommentar. Möglicherweise auch handschriftlich, man weiß es nicht so genau. Wenn von Microsoft Tracking Codes die Rede ist, die Microsoft in seine Authenticator-Apps einbauen könnte. Ja, und das möchte man natürlich seinen Anwendern ja nicht zumuten.
Also ich muss ja auch gestehen, wenn ich Günther Borns Blog lese, ich lese die Artikel ja gar nicht, sondern ich scroll immer direkt runter zu den Kommentaren. Ne? Und eigentlich ist das immer so, ne, eigentlich, also ich bin nochmal, ne, bei unserem Subreddit, ich bin 40 und IT-Schwurbler. das würde nämlich, könnte man eigentlich drüber schreiben. Mhm. Ja? Letztens auch dann wegen diesen SSO-Problem mit Microsoft Teams hatte dann einer geschrieben, ja, jetzt habe ich hier schon den vierten oder fünften Kundenanruf an wen soll ich denn meine Rechnung schicken? Ich dachte mir nur so, an deinen Kunden, die dich angerufen haben und dich beauftragt haben, das zu fixen? Warum möchtest du diese Rechnung an Microsoft schicken? Schick sie deinem Kunden. Und wenn der Kunde das nicht bezahlen möchte, dann solltest du deine Verträge überdenken. Entschuldigung.
Es ist großartig.
Wahrscheinlich stellt sich irgendwann raus, dass das alles Satire ist oder so. Ich weiß es nicht. Also,
ich hol das nicht ab.
Also nochmal, also das ist ein, man muss schon sagen, der hat ja dann auch sehr viele Artikel und sehr verfolgt das auch alles immer sehr schön.
Ja, auf jeden Fall.
Also so rein von der Aufarbeitung und von der Menge des Contents, ne, no offense, Günther, ist top.
Ja.
Aber der Unterton, das holt mich nicht ab.
Ja, ich gestehe, mir geht das auch so.
Ja.
Ja.
Also wenn wir hier das irgendwann die Günther Born des Podcasts sind, dann sollten wir aufhören.
Dann müssen wir einpacken. Die Headsets.
Dann geht in Rente.
Ja, genau.
Dann machen wir was mit Holz und kleinen Tierchen.
Ja. Ja, also ne, alles kaputt gemacht mal wieder Microsoft, ne?
Ja, genau. Aber sie haben auch etwas dazugepackt, nämlich der absolut aktuelle Exchange. Es gab mal kein Security Update, sondern es gab ein Hotfix-Update.
Ja, aber weißt du, was mich irritiert hat, sie nennen es dann Hotfix-Updates, aber sie haben Features da drin, neue.
Genau, es ist nämlich ein so. Non-Security-Issue-Feature-Enhancement-Update.
Da gibt es einen Begriff für Non-Security-Issue-Feature-Enhancement-Update?
Genau, sie fixen keine Security-Issues damit, sondern sie packen nur neues Zeug rein und fixen Zeug, was kaputt gegangen ist.
Ja, okay.
Ganz konkret war es ja so, dass nach dem März Security Update für 2019 und 2016 ging ja Download-Domains nicht. Es gab in OWA Fehler beim Öffnen von Dokumenten. So ein paar Health-Monitore waren am Sack. Wir hatten das in Folge 55, Thoughts and Prayers, hatten wir darüber berichtet. Und davon haben sie jetzt offenbar mit diesem Hotfix-Update einige Sachen heile gemacht.
Und nicht nur das.
Nein, sie haben auch neues Zeug reingebaut.
Ja, wobei, das haben sie 2019. Nur 2019.
Weil 2016 ist ja alt und ranzig, ja, und bekommt nur noch Fixes. Aber 2019 ist ja immer noch Latest and Greatest. Und da gibt es noch neue Features.
Das ist so. Also, ne, neues Feature ist also eigentlich ein ganz nettes Goodie, wenn man das so hört. Das ist der Hybrid Modern Out für OWA und ECP.
Oh, nice.
Das heißt, du kannst die schönen Vorteile von Exchange Online nutzen, ohne dass die Mailbox bei Exchange Online liegt.
Aber du brauchst eine Hybridstellung.
Du brauchst eine Hybridstellung. Du brauchst ein AD-Sync, also Entra Connect Sync.
Das alte Azure AD Connect muss laufen.
Genau. Oh, wir werden echt alt. Ja, und du musst halt Hybrid, ne, du musst dann HCW immer durchlaufen lassen. OAuth muss konfiguriert sein zwischen deinem On-Prem Exchange und Exchange Online. Und dann ist eigentlich alles fein, ne? Dann kannst du mit dem Update nämlich, gibt es so eine kleine Anleitung, diesen Hybrid, die Hybrid Modern Out aktivieren für OVA und ECP. Und das heißt, ne, beim Login auf OVA gibt es einen schönen Redirect auf Entra, Entra-ID, und du kannst halt dein ganzes Kladderadatsch mit MFA und so weiter machen und bist dann in OVA eingeloggt. So der Gedanke.
Das klingt ja eigentlich zu schön, um wahr zu sein.
Das klingt echt ganz nice. Aber eine Sache hat mich dann da doch gestört. Was ist denn mit ECP? Weil in ECP loggt sich ja normalerweise kein User ein, sondern
ein Admin.
Und das heißt doch auch,
dass man seine Admins synken muss.
Genau. Mir gefällt das nicht. Also ich brauche dich, glaube ich, gar nicht nach deiner Meinung fragen. Ich glaube, dir geht das genauso, oder?
Das ist nicht geil.
Aber wir haben jetzt auch allen Kunden gesagt, die das mal gemacht haben, sagt, nee. Alles, was irgendwie in deiner On-Prem-AD hohe Rechte hat, das synkt mal bitte nicht in die Cloud. Also da gehören für mich Exchange-Admins, also Organisationsmanagement-Mitglieder dazu.
Ja. Ja gut, der Punkt ist ja tatsächlich der, das ist ja auch tatsächlich die Empfehlung seitens Microsoft, administrative Konten eben nicht zu synken.
Das ist es.
Ja.
Aber dann kann ich das ja gar nicht nutzen.
Naja, die Frage ist tatsächlich, wird das, wenn ich das anknipse, wird das direkt für OVA und ECP angeknipst?
Wie
oder kann
wie,
ich
wie sieht
selektiv
denn der Login für ECP aus? Der Login für ECP ist auf OVA.
Stimmt. Ja, wobei du kannst ja seit 2019 kannst du für ECP ja auch Access Policies pflegen, also aus welchen Subnetzen du zum Beispiel den Zugriff erlauben willst. Die Frage ist natürlich, inwieweit das da reinspielt, aber am Ende des Tages, du musst deine Admins musst du synken, also zumindest die musst du, oder du musst User synken, die Member der Exchange Airbag Rollengruppen
sind.
Ja, also
so verstehe ich diesen Artikel. Also da steht einmal, all users must be synchronized. Und das ist, also mir gefällt es nicht so. Ich habe jetzt aber auch keinen 2.19er parat, wo ich das mal ausprobieren könnte.
Ich will das auch gar nicht ausprobieren. Weil meine Empfehlung ist immer noch, loswerden. Ja? Mailboxen, Exchange Online,
yep.
Exchange On-Prem, zurückbauen. Mhm. Feierabend.
Stimmt.
Das ist, glaube ich, immer noch der beste Take. Aber nein, das wobei, also ich finde das ja positiv, ne, dass sie da tatsächlich das Ganze dann doch nochmal darum erweitern, also wirklich um Features. Wobei, lustig an der Stelle, es ist ja nicht so, dass Kunden nicht auch schon mal auf die Idee kommen, ja, kann man das denn nicht über einen Entra-App-Proxy machen?
Ja, es gibt sogar Artikel. Ich habe das sogar bei Microsoft einen gefunden, aber es war jetzt kein Office, es war irgendwo in der Tech-Community. Da hat jemand einen Artikel dazu geschrieben, wie man das baut. Also Entra App Proxy for OVA. Aber wenn man das bei Microsoft nachliest, also gerade auch die Artikel zu der Modern Out, da steht explizit drin, dass das nicht supported ist. Das wäre ja eine tolle Lösung gewesen, ne?
Ja, also grundsätzlich halte ich den Entra-ID-App-Proxy oder ich glaube, es ist Entra-ID-Private-Access, Private-Network-Access mittlerweile. Egal.
Haben sie es umbenannt?
Ja, sie haben es umbenannt. Finde ich halt schon eine ziemlich geile Lösung, ne? Weil du kannst dann halt Systeme, wo du sagst, die möchte ich jetzt vielleicht nicht über ein DNAT ins Internet stellen, relativ schön absichern. Ne?
Ich frage mich halt, warum denn da OVA nun ausgerechnet nicht supported sein soll.
Ja, das ist interessant. Ne?
Weil technisch wüsste ich jetzt eigentlich gar nicht so sehr, warum.
Ja, oder geht es vielleicht darum, wenn du den Proxy auf einem Exchange installierst?
Nee, in dem Artikel steht.
Ja gut, Moment mal. Doch, das macht das aus einem ganz bestimmten Grund, kann das sogar Sinn machen, dass das nicht geht. Wenn du eine Vertrauensstellung oder eine Hybridstellung hast zwischen Exchange On-Prem und Exchange Online, dann musst du ja inbound HTTPS in Richtung Exchange erlauben, ne, damit die Exchange Online-Org den Exchange erreicht. Das
für
wird natürlich
EBS
und genau, da darfst du ja auch kein TLS-Inspection machen. Und das würde natürlich mit einem App-Proxy nicht funktionieren, weil App-Proxy bricht dir das ja auf jeden Fall auf.
Plus halt, ich sag mal, Migration, ne, MRS-Proxy und so weiter. Ja, okay. Das würde wahrscheinlich der App-Proxy kaputt machen, ja.
wir wissen ja beide, dass ne, Admins schon mal auf lustige Ideen kommen, wenn man ihnen solche Werkzeuge an die Hand gibt. Nein, genau für diesen Fall Hybridstellung zwischen einem On-Premise Exchange und Exchange Online, das wird über ein App-Proxy nicht funktionieren.
Ja,
ansonsten finde ich ein App-Proxy halt eine sehr schöne Idee, wenn du webbasierte Anwendungen sicher veröffentlichen willst. Gerade wenn diese Anwendung kein MFA ermöglichen, kannst du halt immer eine Prä-Authentifizierung über Entra-ID hinzufügen, wo du dich dann halt erstmal an O365 authentifizieren musst und dann gelangst du quasi erst an die Web-Anwendung dran. Das finde ich eigentlich schon ganz praktisch.
Also auch wenn es kein, ich sag mal, Single Sign-On dahinter ist, also selbst wenn du...
Ja, nicht alle Anwendungen können das
dann mit Single Sign-On, aber trotzdem dann hast du einmal die MFA davor und die User geben dann halt ihr Benutzername und Passwort manuell nochmal ein.
Genau.
Ist auch nicht der Weltenuntergang, aber du hast schon mal, ich sag mal, den User legitimiert, dass er überhaupt dahin darf.
Das ist also schon mal ganz, ganz cool. Aber mit Blick auf die Uhr, ich habe mich schön aufgeregt.
Ach, du auch?
Oh, du auch? Oh,
hör mal. Ich habe mich auch aufgeregt.
Dafür, dass wir die letzten Male ja keine schönen Aufreger der Woche hatten, hatte ich diesmal einen sehr schönen, weil ich habe nämlich wieder, ich will nicht sagen Stunden, aber zumindest einen nennenswerten, mit einer nennenswerten Menge Zeit und Hirnschmalz in ein Problem verrannt, wo die Lösung, als ich sie dann hatte, auch so, da musste ich erstmal in den Wald gehen, schreien.
Ja gut, hast ja vielleicht sogar in der Nähe.
Ja, wir haben beide genau einen Kunden, der uns einen Cisco AnyConnect VPN-Client zur Verfügung stellt. Gruß geht raus, wir haben euch morgen im Call.
Ja, für euch installieren wir uns auch
genau.
komische
VPN-Clients.
Komische VPN-Clients.
Das ist das eine. Ich habe bei mir auf dem Rechner einen Cisco AnyConnect VPN-Client. Der hat lokal lustig generiert irgendein Zertifikat für die Authentifizierung und ich muss halt Benutzername, Kennwort liefern. Ne?
Hast du da auch immer den lustigen Effekt, dass er dir sagt, du musst dein Passwort ändern. Dann änderst du dein Passwort und dann sagt er,
Kennwort ist falsch.
Ja, genau. Und sagt, da kennen wir das falsch. Und
nimmst du das alte?
Geht.
Ja, habe ich auch.
Das heißt, im Endeffekt haben wir das Passwort noch nie geändert, oder?
Doch, tatsächlich habe ich mein Kennwort schon mehrfach geändert, aber irgendwie so die letzten zwei Male war das so,
okay.
Ist doch gar nicht Zeit, es zu ändern, aber egal.
Davon abgesehen, Zertifikat.
Genau, Zertifikat, was auf dem Rechner ist, was ich da auch nicht runtergekratzt bekomme, weil eine Private Key nicht exportable und so, plus Benutzername, Kennwort. So, wir verwenden ja auch gerne und häufig YubiKeys für allerlei Sachen. Ne? Also grundsätzlich so Anmeldungen an O365-Diensten via FIDO 2. Ich habe da GPG-Keys drauf, die ich dann unter anderem auch an manchen Stellen für SSH verwende und so weiter und so fort. So, ich wollte mal wieder, I had shit to do, mach meinen VPN-Client an und gebe meinen Benutzer mein Kennwort ein und er sagt, nö. Ich denke so, oh, verdammt, was ist denn da los? Ist doch gar nicht abgelaufen, hin und her. Und auf jeden Fall war mein Kennwort die ganze Zeit falsch. Und ich kann nicht sagen, das kann doch nicht sein, dass mein Kennwort falsch ist. Also, ne, weil Meldung war immer, die genaue Fehlermeldung war glaube ich, gar nicht, dass das Kennwort falsch ist, aber er ist in einen unbekannten Fehler reingelaufen, so war's.
Ah, okay.
Und dann hin und her. Und
da musstest du sogar deinen Rechner neu starten, richtig?
Ich habe meinen Rechner neu gestartet, lieber Herr Gesangsverein, ja, gleicher Fehler. Und dann wurde ich schon so ein bisschen kaltschweißig. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt machst du das, was du immer tust, fängst mal an zu googeln, ja. Googelst nach dem Fehler und landest in einem Reddit, in einem Reddit-Thread. Und da steht dann sinngemäß drin, den Fehler habe ich auch, zieh mal den YubiKey raus. Und ich denke mir so, hold on.
Moment, oder? Sogar kein Zertifikat auf dem YubiKey.
No way. Ich ziehe den scheiß YubiKey raus und es geht. Und ich denke so,
warum? Moment mal.
Und dann wurde das Ganze dann auch dort aufgelöst, denn der YubiKey fungiert ja auch als, oder meldet sich als Smartcard am System.
Ja.
Jetzt benutze ich diesen konkreten YubiKey, der eingesteckt war, den benutze ich aber nicht als Smartcard. Ich habe YubiKeys, die benutze ich als Smartcard, diesen nicht. Der hat kein Zertifikat in seinem Smartcard-Speicher. Und was macht dieser dumme VPN-Client? Der denkt sich, geil, eine Smartcard. Oh, gar kein VPN-Zertifikat drauf. Nö, dann nicht. Dass der auf die Idee kommt, mal zu sagen, Gott. Oh, kein VPN-Zertifikat drauf. Ach, guck mal, da liegt ja noch eins im lokalen User-Store. Geil, das nehme ich. Nein, er sagte, oh, kein Zertifikat auf der Smartcard. Nee, dann nicht.
Und dann unbekannter Fehler. Also unbekannter Fehler ist ja schon das Verbrechen überhaupt.
Dann musste ich danach echt erstmal in den Wald gehen, schreien, weil ich mir dachte, das darf doch nicht wahr sein. Mhm. Also ich meine, jetzt könnte man auch sagen, warum lasse ich denn die ganze Zeit mein YubiKey da eingesteckt? Naja, ich habe ihn ja 10 Minuten vorher noch gebraucht. Und
ja, natürlich. Man lässt die ja nicht eingesteckt.
Nein. Side-Eye.
Nein, ich habe jetzt nicht auf deinen Docking geguckt.
Nein, da steckt keiner drin. Also ja, komme ist nicht gut. So.
Nein, habe ich auch gar nicht gesagt.
Du hast ja die zu Hause nicht gesehen.
Ja gut, zu Hause ist zu Hause. Wer soll da? Ich weiß nicht.
Kinder. Deswegen lasse ich meinen Schreibtisch immer hochgefahren. Da kommt der Haben Kleine die? Nicht dran.
Ja, okay. Aber der macht damit ja nichts Kompromittierendes.
Der isst ihn?
Hä?
Vielleicht isst er ihn?
Ja. Aber er kompromittiert damit ja keine Kundenumgebung. Also
Nein, ich glaube nicht.
Nein, also insofern kann er zu Hause ja.
Ja, aber du hast dich auch schön aufgeregt.
Ach, ich habe mich mal wieder aufgeregt. Haben einen Kunden, der nicht von uns, sondern historisch eine Kennwortrichtlinie mitbringt. Die lautet Nutzer, acht Zeichen. Komplex.
Immerhin.
Aber 8 Zeichen, komplex. Immer noch 8 Zeichen.
Braucht wie lange beim Brute Force? 3,5 Sekunden?
Ja, ich glaube 2 Minuten.
Ach, immerhin.
Ich glaube 2 Minuten. Aber auch nur, wenn alle Kriterien erfüllt sind. und alle 42 Tage ändern.
Ist das die Default-Richtlinie vielleicht sogar?
Nee, die Default-Richtlinie sagt 7 Zeichen.
Oh, okay.
Und das war halt nicht, also ja, so ähnlich, aber es ist besser als die Default-Richtlinie, es sind nämlich 8 Zeichen. Ja, aber vor vielen, vielen Jahren, also das war Anfang der Pandemie oder vielleicht so Mitte 2020 oder sowas, habe ich darauf hingewiesen, weil mir das da zu Bewusstsein gekommen ist, viele User brauchten plötzlich VPN und dann ist nämlich genau dieses Passwort ändern, den ständig irgendwie auf die Füße gefallen. Mhm. Ja, und dann ist mir diese Kennwortrichtlinie erstmal zu Bewusstsein gekommen und ich habe damals sehr nachdrücklich mit mehreren Personen dort gesprochen. Sagt, müsst ihr ändern, ne? Weil also auch ne BSI sagt ja, ne, lass das mal mit dem Passwortänderung. Microsoft sagt auch, lass das mal mit dem Passwortänderung.
Mach's komplex.
Genau, das hat ja auch konkrete Gründe, ne? Also wenn ein Angreifer ein Passwort bekommt, dann wartet der nicht irgendwie 43 Tage. Also der nutzt das sofort. Der versucht das ne, sofort zu nutzen und zu gucken, um da dran zu kommen. Der legt das nicht in die Schublade. Das heißt, was bringt dir das denn, wenn nach 42 Tage später das Passwort geändert wurde? Da ist es ja schon lang zu spät. Das ist Punkt Nummer 1. Und Punkt Nummer 2, es macht den Anwender einfach, das ist ermüdend für den Anwender. Ja, der wird einfachere Passworte nehmen, als es vielleicht tun würde, wenn er es nur einmal ein sicheres setzen würde, müsste. Und er wird tendenziell so Dinge machen, wie hinten Jahreszahlen durchzirkulieren oder vielleicht einen Monat reinbringen oder sowas. Und dann kannst du halt mit einem beliebigen aus der Vergangenheit erbeuteten Passwort quasi rückschließen, wie das heute ist. Insofern wird da halt von vielen Stellen abgeraten, eben das zu erzwingen. Mhm. Und was mich jetzt aktuell daran aufgeregt hat, ist, das Thema war nicht etwa ich sag mal, ich hatte den Eindruck, das Thema ist dann halt unter den Tisch gefallen oder ne, ich habe es mehrfach wieder aufgebracht und dann habe ich mir irgendwann auch gedacht, okay, es ist nicht mein Job. Ne, wir können den Kunden nicht zwingen. Und dann kam das letztens wieder auf und ich sage, wie, Moment, das ist noch Thema. Ja, da haben noch nicht alle drüber abgestimmt. Und jetzt, ne, lass uns mal diskutieren, IT-Sicherheit als demokratischer Prozess. Da müssen alle zustimmen. Die Abteilungen müssen zustimmen.
Why?
Zu der Kennwortrichtlinie, einer neuen. Genau mein Punkt. Warum? Ne? Ich so, ihr könnt doch nicht über, also Leute, ne? Also, dass man jetzt Dinge nicht einfach von oben herab entscheidet, die zum Beispiel die Nutzung von Geräten durch Mitarbeiter oder sowas angeht, ne? Keine Ahnung. Eine PC-Nutzungsrichtlinie. Ich kenne Kunden, die auch die nicht haben. Das entscheidest du nicht so ohne weiteres, einfach ohne die Abteilungen. Ne? Aber eine Kennwortrichtlinie? Also, ich meine, muss eine Abstimmung erfolgen, wenn man dort feststellt, oh, wir sind kompromittiert worden, wir müssten jetzt das Kabel aus der Firewall ziehen. Muss das erstmal abgestimmt werden dann da, oder? Da muss doch eine
Mitbestimmung ist ja per se erstmal keine schlechte Sache. Aber ich überlege, an welcher Stelle sollte jemand sein Veto einlegen, um die Änderung deiner Kennwortrichtlinie zu verhindern?
Die Passworte müssten dann ja länger werden. Die können ja nicht bei 8 Zeichen und niemals ändern bleiben. Aber das wollen dort Mitarbeiter nicht.
Sind die dumm?
Also, ja, also es ist jetzt schwierig. Ich weiß darauf auch nichts mehr zu sagen. Ich sage zu dem Thema dort nichts mehr.
Ich habe da eine ganz klare Meinung zu. Es gibt gewisse Dinge, wie auch, das ist wie beim Elternsein. Es gibt gewisse, also, ne, wenn es um Gesundheit oder gefährliche Dinge geht, dann haben Eltern das ganz klare Recht zu sagen, nein. Und das muss ich auch nicht begründen. Ja? Und genauso sehe ich das beim Thema IT-Security. Das wird einfach diktiert. Punkt, Ende, aus. Ja? Wenn die IT sagt, aus Sicherheitsgründen setzen wir einen Webblocker ein oder wir machen TLS-Interception oder wir haben eine Kennwortrichtlinie, die sagt, dein Kennwort muss 16 Zeichen lang sein, ja, und die letzten 24 darfst du auch nicht benutzen, dann ist das so. Mhm. Punkt.
Ja, das wäre so das Ideale, die ideale Welt, aber mich würde jetzt auch mal interessieren, ob das woanders auch so zäh und so langwierig ist, ne? Weil also jetzt, wenn dieses Thema Kennwortrichtlinie dort seit 4 Jahren diskutiert wird, also ist das normal? Ich weiß es nicht. Also ich kenne kein anderes Unternehmen, wo das so ein Thema wäre.
Nee, also wüsste ich jetzt tatsächlich auch nicht. Aber da würde mich mal das Feedback unserer Community mal interessieren.
Ne, wie eingangs gesagt, ne, gerne. Ne,
ob ihr so Security-Sachen diktiert oder ob ihr da fragt, ob es denn genehm wäre.
Ja, genau. Also ich meine, so wie als Dienstleister komme ich. Wir hatten heute einen Workshop, wo wir auch ganz viele Security-Sachen erzählt haben und wir hatten strahlende Gesichter vor uns sitzen, ne, beim Kunden. Also wir haben ganz viele, wir bauen eine neue Active Directory beim Kunden, ne, alles schön, alles sicher, Admin Tiering, alles drum und dran. Ne, und alle im Raum waren happy, ja, und keiner hat gesagt, oh, nochmal umständlich dann. Ne, also das muss man auch. Also das ist das andere Extrem, glaube ich, irgendwie. Ne? Schöne Grüße übrigens.
Genau, schöne Grüße gehen raus.
Ja.
Ich weiß nicht, vielleicht ist das hier so, ne? Fühlen Sie sich in Ihrer persönlichen Freiheit beraubt? Amerika! ich weiß es nicht. Nee, also was das angeht, habe ich eine ganz klare Meinung zu. Und wenn man das nicht macht, dann hat man es auch nicht anders verdient, als hops genommen zu werden.
Ja, nee, das kannst du jetzt nicht sagen, weil dann... Dann klingelt ja hier das Telefon.
Ist mir egal, geh ich nicht ran.
Nein, wir wünschen das keinem. Das kann man nicht sagen.
Da müsste ich jetzt nochmal mein schwarzes Buch durchblättern, wem ich es schon gewünscht habe.
Vielleicht so einen kleinen, weißt du, so ein Schreck. So ein Schuss vom Bug.
Oh, ja.
Nee?
Nee, ich glaube, wenn du mein schwarzes Buch reinguckst.
Anyway.
Wir kommen so langsam mit Blick auf die Uhr zum Ende.
Haben uns wieder verquatscht hier.
Genau, richtig. Gebt uns doch bitte auf den Plattformen, auf denen ihr uns hört, ein paar schöne Bewertungen, damit die frohe Kunde dieses Podcasts weiter Verbreitung findet. Wir brauchen definitiv mehr Fascho-Admins wie uns, die ganz klar von oben durchdiktieren, wie das mit der IT-Security zu sein hat. Wenn ihr uns finanziell unterstützen wollt, könnt ihr das per PayPal und per Steady machen. Schaut mal in die Shownotes rein, da sind die Links. Und wenn ihr Sticker haben wollt oder Schlüsselanhänger, dann schickt uns doch einfach einen an euch adressierten und frankierten Rückumschlag und dann schmeißen wir da was rein. Randnotiz, ich möchte immer noch eine Hoodie haben mit, ne, Legacy verdient das Geld.
Ich auch, bitte.
Genau. da können wir bestimmt auch noch was Schönes irgendwie. Ah, ja.
Vielleicht müssen wir auch noch mal gucken. Wir müssen ein bisschen
Hoodies, wir brauchen Wartungsfenster-Hoodies. Jetzt haben wir es gesagt, das kriegen wir jetzt nicht mehr weg.
Verdammt. Du hast es gesagt.
Ah, egal. In diesem Sinne würde ich sagen, habt eine schöne Woche. Genießt die Feiertage, die jetzt im Mai kommen. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal.
Bis dahin. Ciao, ciao.